Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen: Tod eines erfolgreichen Rechtspopulisten in Österreich kommt Jörg Haider bei einem Autounfall ums Leben. Wir reden über das Vermächtnis des Politprovokateurs. Dann Bewegung in den Verhandlungen mit Nordkorea. Die USA streichen das Land von der Liste der Terrorunterstützer. Folgen der Finanzkrise. Prominente Wirtschaftsvertreter befürchten eine Rezession in der Schweiz. Und eine Heilige für die Schweiz. Selbst Vatikankritiker loben das soziale Werk von Maria Bernarda Büttler. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichner mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
In Österreich hat die Politik bestürzt auf den Unfalltod des Rechtspopulisten Jörg Haider reagiert. Haider sei ein umstrittener Politiker gewesen, aber auch ein Politiker mit großem Talent, würdigte ihn der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer.
Jörg Haider war ein Politiker mit großen Begabungen und mit der Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Sein politisches Wirken hat oft ebenso begeisterte Zustimmung wie auch entschiedene Kritik ausgelöst.
Heinz Fischer wie auch Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sprachen Haiders Familie ihr Beileid aus. Gusenbauer sagte weiter, Haider habe die österreichische Innenpolitik über Jahrzehnte geprägt. Der 58-jährige Haider, Chef der rechtsgerichteten Partei Bündnis Zukunft Österreich und Landeshauptmann von Kärnten, war am frühen Morgen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die USA streichen Nordkorea von der Liste jener Staaten, die nach der Überzeugung der USA den internationalen Terrorismus unterstützen. Wie das Außenministerium in Washington mitteilt, hatte Nordkorea zuvor eingewilligt, dass seine Atomanlagen nun doch von Inspektoren der UNO-Atomkontrollbehörde überprüft werden dürfen. Der Durchbruch sei in den sogenannten Sechsergesprächen erzielt worden, das heißt bei den Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea unter der Mitwirkung Südkoreas, Chinas, Japans und Russlands. Zum Verhandlungsergebnis führte offenbar auch, dass Nordkorea vor zwei Tagen drohte, es wolle sein Atomprogramm wieder aufnehmen. Schweizer Wirtschaftsvertreter rechnen als Folge der Finanzkrise mit mehr Arbeitslosen in der Schweiz. So dürften etwa die Schweizer Industriebetriebe in nächster Zeit Arbeitsplätze abbauen. Davon geht der Präsident des Verbands der Schweizer Maschinenindustrie, Johann Schneider-Ammann, aus. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio Dieres sagte er, die Arbeitslosenquote werde möglicherweise gut 0,5% steigen. Steigende Arbeitslosenzahlen erwartet auch der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Dessen Präsident Gerold Bührer schließt außerdem nicht aus, dass sich die Schweizer Wirtschaft im nächsten Jahr abschwächt. Eine Rezession sei möglich. Die Delegierten der Gewerkschaft Unia haben ihren ersten Kongress seit der Gründung vor 4 Jahren beendet. Zum Abschluss des 3-tägigen Treffens in Lugano verabschiedeten sie ein Positionspapier, in welchem gute Gesamtarbeitsverträge für alle gefordert werden. Unter anderem sollen Gesamtarbeitsverträge laut der Unia gegenüber den gesetzlichen Minimalbestimmungen deutliche Verbesserungen bringen, zum Beispiel Mindestlöhne und den automatischen Teuerungsausgleich. Die rund 400 Unia-Delegierten hatten seit Donnerstag getagt. Die Tessiner SVP macht ernst mit ihrer Drohung, die Kantonsregierung abwählen zu lassen. An einem Parteikongress in Rivera haben die Tessiner SVP-Mitglieder dem Parteivorstand grünes Licht für die Sammlung von Unterschriften gegeben. Bringt die SVP im Kanton Tessin innerhalb 2 Monate 15.000 Unterschriften zusammen, kommt es zur Volksabstimmung über die Bestätigung oder die Absetzung der Kantonsregierung. Die SVP wirft dem Tessiner Staatsrat vor, er habe weder politische Visionen noch den Mut, Sparmaßnahmen einzuleiten. Zudem habe das Gremium in Finanzfragen gelogen. Libyen macht mit seinen Sanktionen gegen die Schweiz weiter. Nun wurden auch noch Flüge aus der libyschen Hauptstadt Tripolis nach Genf gestrichen. Ab sofort verkehrt nur noch einmal pro Woche ein Flug auf dieser Strecke. Ein Sprecher des Flughafens Genf-Cointre bestätigte einen Bericht der Freiburger Zeitung La Liberté. Seit Mitte der Woche liefert Libyen zudem kein Erdöl mehr in die Schweiz. Und das Land hat all seine Guthaben von Schweizer Bankkonten abgezogen. Hintergrund ist, dass im Juli ein Sohn des libyschen Staatschefs Gaddafi in der Schweiz vorübergehend festgenommen worden war. Bei einem Erdbeben im russischen Nordkaukasus sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 24 Personen wurden beim Beben mit der Stärke 5,3 verletzt. Das teilte der Zivilschutz nach Angaben der Agentur Interfax mit. In der Teilrepublik Tschetschenien wurden in mehreren Siedlungen Gebäude schwer beschädigt. Viele Menschen in der Hauptstadt Grosny verließen aus Angst vor Nachbeben ihre Häuser. In der Stadt Schali wurde das Spital teilweise zerstört. Zum Sport. Seit rund 20 Minuten spielt die Schweizer Fußballnationalmannschaft in St. Gallen gegen Lettland. Es ist das dritte Gruppenspiel der Schweizer im Rahmen der WM-Qualifikation. Fritz Bischoff.
Nach dem 2:2 gegen Israel und dem 1:2 gegen Luxemburg ist von den Schweizer Fußballern heute gegen Lettland ein Sieg gefordert. In den ersten Minuten der Partie gegen Lettland waren die Letten eher mehr im Ballbesitz und setzten die Schweizer bei ihren Angriffen schon frühzeitig unter Druck. Der aktuelle Spielstand immer noch 0:0 unentschieden. Fußballerische Mattscheibe herrscht heute Abend in Österreich. Die österreichischen Fußballfans müssen auf TV Livebilder des WM-Qualifikationsspiels Färöer gegen Österreich verzichten. Das dazu nötige technische Equipment traf nicht rechtzeitig am Spielort ein. Auf ORF1 wird deshalb eine gesprochene Übertragung zu hören sein. Die Radio-Live-Übertragung aber von Schweiz gegen Lettland gibt es natürlich auch bei Radio Deres zu hören, nämlich auf Deres 3 und Deres 4 News. Zum Automobil. Vorjahressieger Lewis Hamilton startet aus der Pole Position zum Grand Prix von Japan in Fuji. Der WM-Leader setzte sich im Qualifying überlegen vor Weltmeister Kimi Räikkönen durch. Felipe Massa musste sich mit Startplatz 5 bescheiden. Das BMW Sauber-Duo nimmt das drittletzte Saisonrennen nur von den Startplätzen 6 Robert Kubica und 16 Nick Heidfeld in Angriff. Und Unihockey, Willer Ersigen steht in Winterthur im Europacup-Final. Die Berner bezwangen im Halbfinal etwas überraschend den finnischen Meister Helsinki 5:4 nach Verlängerung.
Fritz Bischoff. Das Wetter im Mittelland liegt morgen Vormittag unterhalb von rund 900 Metern, vielerorts Nebel, sonst scheint oft die Sonne. Allerdings ziehen im Lauf des Tages Wolken auf, welche besonders im Westen die Sonne zeitweise verdecken können. Es bleibt mild mit 18 bis 21 Grad. Am Montag ist es zunächst sonnig, später gibt es mehr Wolken. Der Nebel im Mittelland löst sich zum Mittag meist auf. Die Temperatur steigt erneut auf rund 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Haiders Verdienst, er habe das Machtkartell der grossen Parteien zerschlagen, sagt unser Beobachter. Jetzt, wo er tot ist, können sie wohl weiter regieren. Das geht nicht ohne lange tiefe Spuren. Schweizer Wirtschaftsführer über die Folgen der Finanzkrise für das Land. Das bringt sogar einen alten Hasen in die Sätze. Teddy Weisberg, Aktienhändler seit fast einem halben Jahrhundert, über die Woche an der Wall Street. Das alles hat Stephen Harper erreicht. Bilanz seiner konservativen Politik in Kanada. Unter die Räder kam vor allem der Umweltschutz. Und dann ein Kritiker von Heiligsprechungen über die erste Schweizer Heilige.
Ich bin sicher, dass diese schweizerische Frau mit Respekt sich als Alliierte der Armen verstanden hat und mit denen zusammengegangen ist.
Leonardo Boff über Maria Bernarda Büttler im Echo der Zeit. Er hat die politische Rechte in Österreich salonfähig gemacht. Jörg Haider, gleichzeitig einer der bekanntesten und umstrittensten Politiker Österreichs, unter anderem mit seinen Äußerungen zur Zeit des Nationalsozialismus und zur Geschichte Österreichs, provozierte Haider.
Wissen Sie so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine ideologische Missgeburt.
In der Nacht auf heute ist Haider bei einem Selbstunfall mit seinem Auto in Klagenfurt ums Leben gekommen. Unser Österreich-Korrespondent Joe Schelbert hat Jörg Haider in seiner langen politischen Karriere mehrmals getroffen. Ich fragte ihn, wie er Haider im persönlichen Umgang erlebt habe.
Er war ein gewinnender Mensch, witzig, unkompliziert, freundlich. Das hatte vielleicht auch etwas zu tun mit meiner Eigenschaft als Journalist. Er brauchte die Medien, um seine Politik in die Öffentlichkeit zu bringen. Und in den öffentlichen Auftritten, also in den Sälen, in den Zelten, da war er wirklich charismatisch. Er hat die Säle zum Kochen gebracht. Er brauchte diesen Applaus, er brauchte eigentlich permanenten Applaus. Er war ja in der Politik, ging dann wieder raus, sagte ich ziehe mich zurück, aber er brauchte anscheinend diese Öffentlichkeit und er machte in der Öffentlichkeit dasselbe mit seinen Talenten, mit Witz und mit Eloquenz. Nur hat es dann eben gebraucht, um politische Gegner fertig zu machen. Und er hat dann das umgesetzt in Wahlstimmen. Da war er quasi wirklich brillant. Er war ein brillanter Wahlkämpfer. Ich habe ihn erlebt bei einem seiner ersten Auftritte. Da war er nur mit einer Kiste unterwegs, hat diese Kiste auf eine Straße gestellt, hat zu reden angefangen. Die Leute sind stehen geblieben und so hat er seine Botschaft an Mann und Frau gebracht.
Jetzt hat dieser Jörg Haider die österreichische Politik wie kaum ein anderer in den letzten Jahrzehnten geprägt. Wie hat er das Land verändert?
Er hat eine Partei übernommen 1986, das war eine 5%-Partei, die Freiheitlichen. Er hat sie auf einen Höhepunkt hinaufgebracht von 28%. In dieser Zeit hat er die beiden anderen großen Parteien quasi vor sich hergetrieben. Er hat die Agenda gesetzt. Er hat zum Beispiel durchgesetzt, dass die anderen auf seinen Druck hin Immigrationsgesetze, Asylgesetze verschärft haben. Man hat Sozialstaat abgebaut, auch auf seinen Druck, obwohl er ein großer Populist war und sich immer auch quasi sozial gegeben hat. Er hat mit seinen Auslassungen über die Nazi-Vergangenheit einen Tabubruch begangen, der Österreich, glaube ich, schadet, weil er hat etwas salonfähig gemacht, das man eigentlich besser verarbeitet hätte, als quasi wieder möglich zu machen.
Eben, also im Ausland hat er dem Ansehen Österreichs geschadet. Wie ist es denn, hat er denn auch Verdienste? Gibt es Positives in seinem Leistungsausweis?
Ich glaube schon, dass es etwas Positives war, nämlich diese Zerschlagung des Machtkartells von Konservativen und Sozialdemokraten, die quasi die Republik aufgeteilt haben nach dem Zweiten Weltkrieg und sich arrangiert haben. Und da kam einer und er hat das aufgemischt. Und ich glaube, das war auch wichtig für das Land. Seine Mittel, die er da benutzt hat, die waren eben nicht sehr gut. Er hat ja die Deutschnationalen bedient mit diesem Satz, Österreich sei eine Missgeburt der Geschichte, oder er hat die nationalsozialistische Beschäftigungspolitik gelobt. Er hat Sachen geschürt mit diesen Tabubrüchen, wo ich wirklich eben denke, das hat Österreich geschadet und er hat quasi auch die Österreicher beleidigt mit einem Satz als Missgeburt der Geschichte.
Seine Partei ist geschockt jetzt nach dem Tod von Jörg Haider. Hat sie eine Zukunft ohne ihn?
Ich glaube, das ist das Ende des BZÖ, dieses Bündnisses. Das ist ja seine Gründung. Er hat quasi jetzt bei den letzten Wahlen im Alleingang die Stimmen verdreifacht. Er hat quasi eine gemäßigte Rechte wieder salonfähig gemacht. Und ich glaube, das BZÖ wird zerbröseln ohne Haider. Er war die Partei und die andere rechte Partei, die Freiheitlichen, werden davon profitieren. Sie werden diese Leute organisieren. Es wird mittelfristig eine Zusammenarbeit oder eine Wiedervereinigung geben. Ohne Haider ist die Partei weg.
Österreich hat vor 2 Wochen ein neues Parlament gewählt, ist jetzt im Moment dran, eine Regierung zu bilden. Wie wirkt sich Haiders Tod da aus?
Ich glaube, dass mit dem Tod von Jörg Haider die Fortsetzung der bisherigen Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen noch näher gerückt ist. Ich glaube, diejenigen Konservativen, die damit geliebäugelt haben, eine Mitte-Rechts-Koalition jetzt zu bauen mit Haider, mit Strache, das wird so nicht gehen. Haider war etwas wie ein Feigenblatt, ein heute etwas gemäßigter Rechter. Und wenn er wegfällt, dann gibt's einfach noch quasi Heinz-Christian Strache. Man kann ihn als Rechtsextremen bezeichnen und die Konservativen, und die werden sich zweimal überlegen, ob sie mit ihm eine Koalition machen werden, mit seiner Politik anti-EU, anti-Ausländer. Also ich glaube, mit Haiders Tod sind die Chancen für die große Koalition, für die Fortsetzung wieder da.
Joe Schelbert über den letzte Nacht verstorbenen österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, so hat ihn die letzte Woche geliefert. Die Schweiz ist kein Sonderfall. Die tiefe Krise an den weltweiten Finanzmärkten hinterlässt auch in der Schweizer Wirtschaft ihre Spuren. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse und der Verband der Maschinenindustrie SwissMEM rechnen mit steigender Arbeitslosigkeit und auch eine Rezession wird nicht mehr ausgeschlossen. Rainer Bohrer.
Bis jetzt war die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, am zurückhaltendsten. Seit vorletzter Woche rechnet sie für 2009 mit einem Wachstum der Schweizer Wirtschaft von gerade mal noch 0,3%. Inzwischen hat sich die Krise auf den Finanzmärkten verschärft und auch die Ökonomen des Dachverbands der Schweizer Wirtschaft sind über die Bücher gegangen. Economie Suisse-Präsident Gerold Bührer.
Wenn die Finanzmarktkrise sich noch länger hinziehen würde, was wir selbstverständlich nicht hoffen, dann schließen wir für das gesamte 2009 eine Rezession nicht mehr aus.
Eine längere Rezession hätte zur Folge, dass auch die Arbeitslosigkeit steigen würde. SwissMEM-Präsident Johann Schneider-Ammann meinte in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS, dass die Arbeitslosenquote von zurzeit 2,4% im nächsten Jahr auf 3 oder gar 3,5% steigen werde. Gerold Bührer von Economie Suisse bestätigt diese Schätzung.
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass es doch eben über 3% wieder geben könnte.
Die Finanzkrise wird damit zunehmend zur Krise der gesamten Wirtschaft. Die massiven Probleme der Finanzbranche wirken sich immer stärker auch auf die Industrie aus, auch in der Schweiz. Zwar erhielten die Schweizer Unternehmen durchaus noch Kredite, meinte der Präsident des Verbands der Schweizer Maschinenindustrie. Aber
es ist mir schon bekannt aus verschiedenster Richtung, dass es nicht ganz einfach ist, im Moment zu Kredit zu kommen. Zu guten Konditionen, aber es funktioniert nach wie vor in diesem Land eigentlich fast normal.
In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS sagte Johann Schneider-Ammann weiter, dass sein eigenes Unternehmen in den USA einen massiven Einbruch bei den Aufträgen erlitten habe. Auch in Europa seien Rückgänge zu verzeichnen. Das gelte nicht nur für die Ammann-Gruppe.
Ich glaube, es gilt im Wesentlichen für die ganze Industrie. Es spüren es alle mehr oder weniger. In den USA ein bisschen mehr als andernorts. Der Rückgang, um nicht zu sagen, die Einbrüche, die sind da. Die sind mittlerweile auch im zweistelligen Prozentbereich. Aber es ist noch nicht dramatisch.
Der SwissMEM-Präsident geißelte einmal mehr die Lohnpolitik der Banken und ihre an US-Verhältnissen ausgerichteten Bonussysteme.
Das muss korrigiert sein, weil das Geld, das dort herfließt, das wollen wir definitiv in der Zukunft nicht mehr zahlen.
Johann Schneider-Ammann hofft, dass die Abwärtsspirale in der Schweizer Wirtschaft bis Ende Jahr gestoppt werden kann.
Rainer Bohrer. So etwas gab es noch nie an der Wall Street, dass der Dow Jones Aktienindex derartige Schwankungen vollführt wie gestern und dass er in einer einzigen Woche so viel verliert wie in der letzten. Peter Vögeli hat sich mit einem alten Hasen, mit Broker Teddy Weisberg, unterhalten. Er ist seit fast 50 Jahren im Geschäft.
Eine verrückte Woche, ein verrückter Tag gingen gestern mit dem Schlussgang an der New Yorker Börse zu Ende. Allein am Freitag vollführte der Dow Jones Sprünge mit einer Spanne von bis zu 1000 Punkten, um bei Börsenschluss bei einem Minus von 128 Punkten oder 1,5% zu enden. Vergeblich hatte Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, die Börsianer zur Vernunft gemahnt. Selbst Broker Teddy Weisberg, der seit fast 50 Jahren an der New Yorker Börse im Geschäft ist, zeigt sich erschüttert. Alle seien von der Talfahrt der Börse zutiefst getroffen, jede Aktie, die man im Moment besitze, sei eine zu viel.
We've all been dramatically hurt by this sell-off. I mean, if you own one share of stock, it is one share too many in this kind of environment.
So etwas wie eine vernünftige Börse gäbe es nicht. Die Leute handelten irrational und emotional, sagt Weisberg. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr habe der Dow Jones mit rund 14.000 Punkten das obere Ende der Irrationalität erreicht. Jetzt nähere er sich dem unteren Ende.
And at the moment we are in a stock market that is at its negative extreme. A year and a few days ago we were at the positive extreme.
Doch die extremen Ausschläge der jüngsten Zeit könnten ein Zeichen sein, dass sich die Talfahrt der Aktienkurse allmählich ihrem Ende nähere, mutmaßt Weisberg
und benutzt vorsichtshalber gleich dreimal das Wort vielleicht.
I suspect that the volatility that we're seeing, this especially the extreme volatility that we saw this week, perhaps is perhaps, and we don't know this for sure, but perhaps is telling us that maybe the market is the beginning of a bottoming process.
Die Brokerfirma, für die er arbeite, habe vergangene Woche von ihren Kunden 2 bis 3 Mal mehr Kauf- als Verkaufaufträge erhalten.
We have seen actually 2-to-1, maybe 3-to-1 buy orders to sell orders all week, and that would include both individual and institutional.
Und viel Geld warte an der Seitenlinie.
I would agree that there is clearly a lot of money on the sidelines looking for opportunities.
Sehr schwierige Zeiten, keine rasche Besserung, aber nicht das Ende der Welt, meint Teddy Weisberg aus Sicht des altgedienten Börsianers. Und zum Beweis wird er auch dieses Wochenende, wie jedes Wochenende, auf seinem Boot segeln gehen.
I do. Tomorrow anyway. Yeah, tomorrow.
Der altgediente Aktienhändler Teddy Weisberg, das war ein Bericht von Peter Vögeli. 2,5 Jahre lang hat Stephen Harper Kanada regiert. Dem Konservativen ist es gelungen, dem Land den Stempel aufzudrücken, auch wenn er nur einer Minderheitsregierung vorstand. Für die Wahlen vom nächsten Dienstag hatten ihm die Prognosen bis vor kurzem eine Mehrheit vorausgesagt, aber das ist in Zeiten der Finanzkrise nicht mehr so sicher. Der Bericht von Auslandredaktor Daniel Voll.
Kanadas Premierminister Stephen Harper hat 2,5 Jahre lang mit einer Minderheit im Parlament regiert und dennoch die meisten seiner Projekte unangefochten durchs Parlament gebracht, so als hätte er eine Mehrheit. Stephen Harper hat seinen Spielraum genutzt und zahlreiche seiner Wahlversprechen eingelöst, die er vor 2 Jahren abgegeben hatte. Er hat die Einkommenssteuern gesenkt und hat den Einsatz kanadischer Truppen in Afghanistan verlängert, trotz aller Unpopularität beim Volk. Der Einsatz in Afghanistan habe zu einer massiven Erhöhung des Militärbudgets und zu einem Sozialabbau geführt, sagt Suzanne Loisel, Direktorin der Entwicklungsorganisation Entraide Missionnaire in Montreal. Denn die Regierung habe Geld aus dem Erziehungswesen, der Kultur und auch aus der internationalen Entwicklungshilfe zum Militär umgeleitet.
Cette augmentation des budgets militaires a rongé dans les budgets sociaux. Logement social, santé, éducation, culture.
Neu positioniert hat sich Kanada unter Harper auch in der Umweltpolitik. Er hat sich vom Kyoto-Protokoll distanziert, das seine liberalen Vorgänger noch in führender Rolle mit ausgehandelt hatten. Yves Couture, Politologe an der Universität von Quebec in Montreal, führt Harpers Schwenker in der Umweltpolitik auf einen tiefen Graben zwischen Ost und West zurück. Stephen Harper habe seine politischen Wurzeln im Westen, wo die Ausbeutung der reichen Ölsandvorkommen mit einer massiven Umweltverschmutzung verbunden sei.
L'Ouest canadien a une économie centrée sur les ressources, le pétrole, les sables bitumineux, qui sont très très polluants. Et dans l'Ouest canadien, toute restriction, toute taxe par exemple excessive sur le pétrole ou sur les sables bitumineux est très impopulaire.
Darum lehne der Westen Kanadas alle Umweltsteuern ab. Allerdings hatte sich Kanada bereits vor Harper mehr durch Worte als Vorreiter in der internationalen Umweltpolitik profitiert und weniger durch Taten. Denn in Wirklichkeit habe man sich kaum von den amerikanischen Nachbarn abgesetzt, sagt die Schweizer Politologin Maya Jegen, die an der Universität von Quebec in Montreal Umwelt- und Energiepolitik lehrt.
Es gibt gewisse Bereiche wie zum Beispiel Recycling oder so, wo die Kanadier bessere Werte haben, aber wenn es um die Luftverschmutzung geht, da sind die Amerikaner manchmal viel weiter gegangen als die Kanadier. Also von daher denke ich, ist das Bild, das wir von den Kanadiern haben, nicht immer ganz richtig. Aber es ist ganz klar so, dass seit Harper an der Regierung ist, hat sich einiges geändert, eben weil sie immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschaft in den Vordergrund stellen und von daher natürlich kein Interesse haben, Kyoto umzusetzen.
Dies ist auch im Wahlkampf so. Zwar sind die großen Umweltprobleme des Landes unbestritten, Luftverschmutzung und eine massive Übernutzung der natürlichen Ressourcen durch Forstwirtschaft und Fischerei. Erstmals haben auch alle Parteien in ihrer Wahlplattform Position zur Umweltpolitik bezogen, auch die Konservativen Stephen Harpers. Die Liberalen haben die Umwelt sogar zu ihrem Schwerpunkt gemacht. Doch im Zug der internationalen Wirtschaftskrise ist dies kein Thema mehr.
Daniel Voll. Weiter mit einem Hinweis auf eine Sendung von morgen. Deutschlands Sozialdemokraten leiden unter Wählerschwund und internen Konflikten. Ihr Verhältnis zur Linkspartei ist schwierig, ein Parteichef gibt dem Nächsten die Klinke in die Hand. Was sagt die Basis dazu? Das ist das Thema der Sendung «International». Morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Die römisch-katholische Schweiz feiert. Morgen wird Maria Bernarda Büttler als erste Schweizerin heilig gesprochen. Papst Benedikt wird die aus dem aargauischen Freiamt stammende Klosterfrau zur Ehre der Altäre heben, wie es im vatikanischen Jargon heißt. Die 1924 Verstorbene gründete in Kolumbien den Orden der Franziskaner Missionsschwestern. Sie soll wundersame Heilungen bewirkt haben. Sogar Kritiker vatikanischer Heiligsprechungen finden lobende Worte für Maria Bernarda Büttler. Der Bericht von Heidi Kronenberg.
Nicht nur die katholische Schweiz, auch Lateinamerika reklamiert die heilige Bernarda für sich. Zwar kam sie 1848 als Verena Büttler im aargauischen Au zur Welt und trat im St. gallischen Altstetten ins Kapuzinerinnenkloster ein. Doch gewirkt hat sie in Südamerika. Sie gründete in Kolumbien Spitäler, Gesundheitsstützpunkte für die Landbevölkerung und Schulen für arme Kinder, speziell für Mädchen. Heilig gesprochen wird sie jetzt auch wegen der Wunder, die sie nach ihrem Tod bewirkt haben soll. So sei eine Ärztin von einer schweren Lungenkrankheit genesen, nach intensiven Gebeten der Angehörigen zu Bernarda. Aber bewundert wird vor allem Bernardas soziales Werk. Dieses lebt im Orden der Franziskaner Missionsschwestern bis heute weiter. Vor allem in Kolumbien, Ecuador und Brasilien, wo 700 der weltweit 800 Ordensfrauen aktiv sind. Schwester Concilia Hofer, Provinzoberin der Missionsschwestern für die Schweiz und Österreich, betont denn auch,
dass sie kein außerordentliches Leben geführt hat, auch wenn sie die Wunder gemacht hat. Die sind geschrieben im Vatikan, aber was unsere Schwestern täglich machen, hauptsächlich in Brasilien, die wohnen mit den Landvertriebenen draußen unter den schwarzen Plastikhütten. Und die Bernarda, dass sie das Wunder gewirkt hat, das ist, damit auch das andere bekannt wird von ihr. Das ist die Arbeit im Stillen.
Diese Arbeit im Stillen beeindruckt auch den brasilianischen Befreiungstheologen Leonardo Boff, der Heiligsprechungen wiederholt als Instrument päpstlicher Machtpolitik kritisiert hat. Er sieht in Bernarda sozusagen eine Befreiungstheologin avant la lettre.
Ich bin sicher, dass diese schweizerische Frau mit Respekt sich als Alliierte der Armen verstanden hat und mit denen zusammengegangen ist.
Auch der katholische Theologe Georg Denzler, emeritierter Professor für Kirchengeschichte der Universität Bamberg und Kritiker vatikanischer Heiligsprechungen, findet anerkennende Worte für die neue Heilige.
Weil sie mir eine Christin zu sein scheint, die das Hauptgebot der Liebe zu ihrem Gebot gemacht hat.
Georg Denzler würdigt zwar Bernardas außerordentliche Leistung, aber er kritisiert den Machtanspruch des Papstes, Menschen heilig sprechen zu können.
Mir kommt so vor, als hätte der Papst Zugang zum Himmel und wüsste genau zu sagen, wer drin ist. Dann würde ich gern von ihm auch erfahren, wer nicht im Himmel anzutreffen ist. Ein Stalin vielleicht, ein Hitler, das habe ich bisher noch nie gehört.
Heilig zu werden ist für den katholischen Theologen nicht das Privileg spiritueller Heroen, sondern eine Herausforderung für alle Menschen.
Ich möchte nicht darauf verzichten, dass Menschen sich anstrengen, heilig zu werden, das heißt, den Willen Gottes hier im Leben so gut wie möglich zu erfüllen, um am Ende bei Gott auch anzukommen.
Aber eben, heilig werden vor Gott und nicht vom Papst heilig gesprochen werden. Und Georg Denzler findet selbst bei Bernarda nachdenkliche Worte zum heiligen Kult. In ihren Aufzeichnungen hat er eine Selbstkritik an heiliger Eitelkeit entdeckt, was ihm die schweizerisch-kolumbianische Doppelheilige noch sympathischer macht.
Sie sagt, ist es nicht eine Versuchung, ja eine Vermessenheit, dass mir zuweilen Einfälle kommen, ich muss eine Heilige werden.
Es war Georg Denzler, emeritierter Professor für Kirchengeschichte, im Beitrag von Heidi Kronenberg. Und das war der Sicher der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war heute Judith Huber. Für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon war Hans Ineichen.